diesen Weihnachtstagen steht in der Mitte das wunderbare Bild, so wie es die Maler oft gemalt haben, Maria und Josef. Ein Softie-Bild, wunderbarer Frieden liegt drüber. Die Tiere, der Stall, selbst die Armut ist heimelig. Wir hören dann manche kritischen Stimmen. Gut so, wenn Sie sagen. Die kritische Stimme: Wenn es der Messias wäre, dann müsste sich doch die Welt verwandelt haben. Das Friedensreich angebrochen sein, wo der Säugling am Loch der Giftschlange sitzt und wo der Löwe Stroh frisst mit Lust. Ist doch nicht angebrochen. Aber vielleicht kommt es davon her, dass wir in der Bibel immer nur die eine Szene lesen vom Stall und dann gleich hier die Bibel zuschlagen, wo der alte Simeon zu der Maria kommt und sagt, dir wird ein Schwert durch deine Seele dringen. Jesus ist ein Fremdkörper in dieser Welt. Und mit Jesus beginnt der Kampf und der Hass. Da ist ein Toben losgetreten, ohnegleichen. Wir haben oft Schwierigkeiten, in diesen Weihnachtstagen uns daran zu erinnern, an diesen scheußlichen Kindermord von Bethlehem. Genau so, wie wir aus der Geschichte den grausamen Herodes kennen, in dessen Leichenzug nur bezahlte Söldner mitliefen, weil er keinen Menschen hatte, der ihn liebte. Der an seiner Beerdigung 10.000 Juden umbringen ließ, damit wenigstens geweint wird. Dieser Herodes will Jesus umbringen. Jesus, der Flüchtling, der keinen Raum hat und hinüber muss auf den afrikanischen Kontinent. Das steht alles im Evangelium. Und die kürzeste Weihnachtsgeschichte, die steht im letzten Buch der Bibel und die soll heute uns leiten. Noch einmal. Am Ende dieser Festtage, damit wir den ganzen Zusammenhang sehen, ich will sagen, das sind wahnsinnige, riesengroße Dimensionen der Geburt Jesu, die da gezeigt werden. Johannes im Zentrum der jungen Christengemeinde in Ephesus trifft damals auf diese zweite Welle der Christenverfolgung unter Domitian. Sie müssen sich vorstellen, das ist keine 50 Jahre her nach dem Tod Jesu. Da haben wir schon im ganzen Römerreich überall diese blühenden Christengemeinden. Gibt es einen größeren Beweis der Auferstehung Jesu und seiner Macht? Und da wird dieser Vorsteher Johannes auf die Insel Patmos gebracht und er zeigt der Gemeinde die Hintergründe des Geschehens, was noch kommen soll, offenbar durch den Geist Gottes. Immer wenn man das liest oder auslegt, ist man ja ganz betroffen und fasziniert, wie aktuell das ist, wie man die Zeit erst darüber prüfen und beurteilen kann. Der Johannes redet in Chiffren, in Bildern, vielleicht auch ein Stück weit, damit diese Christenverfolger das nicht verstehen können. Darum redet er in diesen Bibelbildern, die für den gläubigen Menschen sehr rasch gedeutet werden können, was sie sein sollen. Domitian, der römische Kaiser, war der Erste, der für sich, wir wissen das aus vielen Quellen, die Formel gebrauchen ließ, Gott der Herr, für ihn den sterblichen Menschen. Und im ganzen Römerreich hat er keinen Feind ausgemacht, der ihm so gefährlich werden konnte, wie dieser Jesus, der doch schon 50 Jahre tot war. Die wissen mehr von der Wahrheit des Evangeliums, diese Typen. Und wir lesen jetzt Offenbarung 12. Der Seite 297, also am Ende unserer Bibeln, Kapitel 1 bis 11, das sind diese großen Gerichte, die über die Welt gehen, und nun kommen wir hinein und sehen noch einmal die ganzen Hintergründe. Kapitel 13 beginnt dann die Darstellung des Antichristen und seiner Herrschaft, seines Propheten und dann die Überwinder vor dem Thron Gottes. Jetzt Kapitel 12. Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel und siehe, ein großer roter Drache. Der hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Häuptern 7 Kronen und seinen Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräse. Jetzt sehen Sie schon, jetzt geht es auf diese Weihnachtsgeschichte zu. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe. Und der Kind wurde entrückt zu Gott in seinem Thron und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde, 1260 Tage. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache kämpfte und seine Engel und sie siegten nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange. Ich sagte ja vorhin, die Bilder kann man dann schon immer wieder deuten, was die Schlange im Schöpfungsbericht, in Versuchungsgeschichte heißt, dort im Sündenfall, die da heißt Teufel und Satan, Durcheinanderbringer und Verkläger, der die ganze Welt verführt und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen, weh aber der Erde und dem Meer. Denn der Teufel kommt zu euch hinab und er hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Natürlich ist deshalb kein Friede in der Welt. Das sagt ja die Bibel. Mit dem Kommen Jesu ist auf der Erde die Hölle los. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und es wurden der Frau gegeben, jetzt kommen die adlerstarken Schwingen vom Jochen Klepper, die 2 Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte, eine Zeit und 2 Zeiten und eine halbe Zeit fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange stieß aus ihrem Rachen Wasser aus, wie ein Strom hinter der Frau her, um sie zu ersäufen. Aber die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache ausstieß aus seinem Rachen. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Kein Friede auf der Welt, so sagt es die Bibel, kein Friede. Nur der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der ist da. Den Glaubende erkennen und finden, auf dieser Welt tobt der totale Kampf. So wird schon erzählt, in den Tagen, als Jesus über diese Erde ging, es ist ein gnadenloser Kampf, es war nicht bloß ein Missverständnis, es war nicht bloß Spott, sondern die Worte, die Jesus redet, das hat Widerspruch und Feindschaft ausgelöst. Wir hatten eigentlich das gemeint, als ob man das Wort Jesus so leicht einem Menschen nahe bringen können, wo der Jesus oft ganz allein stand vor dem Hass der Menschen und dann haben sie ihn ja schließlich hingerichtet und gekreuzigt. im großen Volksgebrüll kreuzigt ihn. Jetzt zeigt uns die Offenbarung, dass das einen Hintergrund hat. Es ist der uralte Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und dieser Kampf, den Sie alle tagtäglich fechten müssen, der hat sein Vorspiel im Himmel. Und das ist gut, dass wir das wissen, wie die Sache ausgeht. Darf ich die Bilder noch einmal kurz deuten? Was ist denn diese Frau? Uns sind diese Bilder nicht sehr vertraut, so wirken sie für manche etwas abstoßend oder vielleicht auch klebrig. Dabei sind es ganz wunderbare Bilder, die wir kennen, auch aus den Weihnachtsliedern. Die Liebe der Gemeinde zu Jesus wird in der Sprache der Liebe besungen. Bei Paulus finden Sie in Epheser 5 ein ganz ähnliches Bild, wie Jesus seine Gemeinde geliebt hat. Das ist ein Vorbild, wie Eheleute miteinander umgehen sollen. Die Liebe Jesu mit seiner Gemeinde. Und darum ist schon im Alten Bund die Gemeinde, das Gottesvolk, oft beschrieben im Bild einer Frau. Und aus dem Alten Bund, aus der Gemeinde des Alten Bundes, im großen Seufzen und Schreien nach Erlösung, kommt endlich die Erfüllung. Das Knäblein wird geboren, an dem sich der Psalm 2 erfüllt, dass er mit eisernem Zepter die Völker regiert. Und das ist ein wichtiges Bild für uns, das nachher in der Offenbarung mehrere Kapitel lang noch beschrieben wird. Es wird erzählt, wenn die Gottesgemeinde vergisst, wem sie gehört, und am Ende der Zeit meint, sie müsse buhlen, um Einfluss bei der von Gott abgefallenen Welt zu finden, da wird in der Bibel ein Wort gebraucht, und wieder stoßen sie nicht dran, aber es ist eindeutig, da wird gesagt, die Kirche, Gerhard Hartenstein hat das immer eindrücklich ausgelegt, als ein Mann der Kirche, Kirche entartet am Ende zur Hure, die mit allen Weltmächten mitmachen kann. Lasst uns bloß auch noch mit. Und sie verleugnet, wem sie allein gehört. Sie verleugnet ihr Jesuszeugnis. Es geht ihr nur noch um mit den Mächtigen zu handeln. Es geht ihr nur noch um Geld. Wie oft hat unser Fritz Grünzweig über das gesprochen und hat junge Menschen aufgerufen, wachsam auch die Zeichen der Zeit zu sehen. Wir sollen reine Gemeinde sein, und in der Bibel kommt dann oft das Wort der Brautgemeinde. Das ist ein schönes Wort. Da, wo noch Leute wissen, was das heißt. Reine Liebe, bräutliche Liebe, ausschließliche Liebe. Die Gemeinde liebt Jesus, dient ihm allein, gehört ihm allein. Und durch die Jahrhunderte hindurch war das immer die Versuchung, sich anzupassen an die Zeitströmungen, was das auch war, Staatskirchentum oder Ideologie in der Zeit, in welcher Farbe sie auch daherkamen. Nein, die Gemeinde Jesus soll ihren Weg gehen, allein vom Wort ihres Herrn geleitet. Und nun habe ich 3 Leitsätze. Zuerst einmal, wir können uns diesem Kampf nicht entziehen. Wir können uns diesem Kampf nicht entziehen. Es ist kein Kampf gegen Menschen. Es sind auch nicht bloß blöde Leute, mit denen wir uns rumärgern oder wie oft sonst unsere Spannungen aussehen. Hier wird beschrieben, mit welcher Macht dieser Kampf geführt wird für diese Christengemeinde. Was wird denn da genannt? Da wird vom Drachen gesprochen, von einem Untier. Nun ist das immer schwierig, gottfeindliche Mächte darzustellen in Bildern, eine ungeheure Macht mit einem Zerstörungspotenzial ohnegleichen. Er arbeitet verschlagen und trickreich. Er ist der Durcheinanderbringer, der Diabolos. Er ist gleichzeitig der Verkläger. Sie kennen das, wenn der Teufel Ihnen im Herzen, im Gewissen drin solche riesige Unruhe macht, wenn er Ihnen dauernd sagt, du darfst das nicht auf dich beziehen, diesen Trost des Evangeliums, wie er nur das eine Ziel hat, ihnen den Frieden zu rauben. Aber die Hintergründe sind wichtig. Alle satanische Macht dieser Welt, und die hat sich in diesem Jahrhundert furchtbar ausgetobt. Denken Sie nur an dieses grausame Morden, sich jeder rationalen Überlegung entzieht, was heute geschieht an Zerstörung im Leben von Menschen. Wenn Sie einmal sehen in Ihrem Leben, was der Teufel an furchtbaren Zerstörungen machen kann. Dass gesagt wird, er ist im Himmel ausgetrieben, hat keinen Einfluss mehr. Das sind ja alles Geheimnisse, die wir nicht deuten können. Warum hat der Teufel überhaupt im Himmel Raum gehabt, dass er den Hiob verklagen kann? Es ist ja nur angedeutet in diesem Bild des Michael, wie dieser Michael, der Drachentöter. Bach hat so eine wunderbare Kantate drüber gemacht, wie der Michael diesen Drachen rausstößt aus dem Himmel. Er hat im Himmel nichts mehr zu melden. Und das ist doch wichtig. Ihr Heilstand kann nicht angefochten werden. Das, was Jesus ihnen erworben hat, das gilt. Umgekehrt ist es so, er ist auf die Erde gestürzt. Da steht da, er hat einen großen Zorn. Er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Ich weiß, wie oft mir ein so väterlicher Freund wie Fritz Grünzweig geholfen hat, wenn ich in meiner aufgeregten Art als Dinge sah und Fritz Grünzweig nur sagt, du musst wissen, der Teufel hat einen großen Zorn und er weiß, dass er nur kurze Zeit hat. Aber im Himmel hat er nichts mehr zu melden. Auf dieser Welt kann das manchmal sehr dramatisch zugehen. Bedrängnis, Verfolgung und dann vor allem, was macht der Teufel besonders gern? Er bringt die Christen gegeneinander auf. Er kann ja nur noch die Gemeinde lahmsetzen und das macht er natürlich meisterhaft. Da kann es ja unter Christen, gibt es kein Thema, das kann das lächerlichste oder albernste Thema sein, dass sich Christen in die Wolle bekommen. Und es ist ein Wunder der Bewahrung Gottes, dass Gott uns den Frieden schenkt in der Gemeinde. Man kann nicht genug darum bitten, Herr, bewahre unsere Herzen und Sinne, dass der Teufel nicht einen Fuß dazwischen kriegt, dass er Schwestern und Brüder gegeneinander ausspielen kann. Das sehen Sie überall in der Welt. Und dass sich Gemeinde fortwährend teilt und der eine über den anderen sich erhebt, wo wir doch nur eine Gemeinde sein können. Welche? Die Jesusgemeinde, die Schar des guten Hirten, wer denn sonst? Im Himmel ist alles klar. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden. So singen sollen die jubelnden Heerscharen und die Macht Christus, weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist, der sie verklagte Tag und Nacht vor Gott. Ich will jetzt nicht die biblischen Linien alle ausziehen. Beim Sacharja ist das wunderbar erwähnt, bei dem Hohepriester, wie da der Teufel nochmal versucht, den schlecht zu machen. Aber freuen Sie sich, jetzt hat er nichts mehr zu melden. Sie dürfen direkt vordringen zu Gott, wenn Sie beten, wenn Sie rufen und wenn Ihre Namen ins Buch des Lebens eingeschrieben sind. Aber wir wollen die Rückzugsgefechte Satans sehr ernst nehmen und gerade in den Weihnachtstagen uns ganz bewusst sein, dass nicht nur die Kämpfe des Herodes damals furchtbar waren, wie er diese Säuglinge umbringen ließ in Bethlehem, sondern wie das heute rund um die Welt ein Kampf ist. In der Urchristengemeinde herrschte kein Friede. Jeder der Briefe des Paulus ist im Streit geschrieben worden, weil die falsche Lehre alle durcheinander bringen wollte. Ob das die Galater waren oder die Korinther und die einen, die fühlten sich erhaben und hatten ihre Visionen. Und der Paulus kommt immer wieder und zeigt die Linie des Jesusdienstes. Und er gebraucht auch das Wort, eine reine Braut dem himmlischen Bräutigam zuführen. Wie kann man die Angriffe des Teufels überwinden? Welche Kraft hat die Gemeinde? Sie hat keine Burgen und keine Mauern, sie hat auch keine irdischen Waffen. Und das Allerschlimmste ist, wenn Christen meinen, sie bräuchten staatlichen Schutz, sollten wir gar nie suchen. Wir brauchen auch nicht die Presse, dass sie für die Sache Jesu eintritt. Alles falsch. Wir brauchen auch nicht das Geld oder Fürsprecher oder einflussreiche Leute. Sie haben überwunden. Wie kann man diese Angriffe überwinden? Durch des Lammes Blut. Das ist in der Bibel immer eine Beschreibung des Heilsgeschehens, weil Jesus für uns sündige Menschen starb und ich seine Gnade gratis empfange. Ich darf daran glauben, Jesus, ich bin geborgen in Zeit und Ewigkeit.
auch wenn ich voller Fehler und Mängel bin, ich lebe von deiner Güte. Dieses Bekenntnis wird durch die Jahrhunderte die Kraft der Gemeinde sein. Und wo das fehlt, wird Kirche sterben. Auch wenn die Glocken noch ein paar Jahre länger läuten. Wird Gemeinde sterben. Werden Gemeinschaften, Gruppen, Kreise, wird alles absterben. Wenn Sie heute in die Türkei reisen, 0,2% Christen hat es noch. Wir haben fast eins Christen in Nordafrika, Ägypten. Waren christianisierte Länder. Das Evangelium zog vorüber. Wir überwinden in der Kraft des Blutes. Also das ist nichts Magisches. Manche meinen, sie müssen das immer blabbern als so eine Vokabel, die man auf den Tisch haut. Als so. Nein, die Sache ist drin gemeint. Das, was Jesus für uns am Kreuz erworben hat, das ist mein Heil. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Und durch das Bekenntnis zu Jesus, durch das klare Jesuswort. Jesus ist Sieger. So wie wir gerade in den letzten Tagen bei einem Begräbnis so schön hatten, wo die Familie einfach auf die Anzeige draufschreiben ließ. Jesus lebt, das ist die Siegeskraft der Gemeinde, nichts anderes. Der erste Punkt, wir können uns dem Kampf nicht entziehen. Wir können uns den teuflischen Angriffen nicht entziehen. Passen Sie immer auf, dass die Gemeinde Jesus sich nicht streutet um Riten oder Formen oder um menschliche Dinge oder um Ämter oder was, es ist gar nicht wichtig. Wir sind doch eins im Zeugnis vor der Welt. Und da können wir dann auch zusammenstehen. Wir wollen auch nie Menschen untertan sein, aber wir wollen das suchen, sein Zeugnis und die Kraft des Bekenntnisses. Jetzt möchte ich zum stillen Weg der Gemeinde noch etwas sagen, den stillen Weg der Gemeinde, den sie zu gehen hat. Ich habe vor ein paar Tagen einen Brief bekommen, wo zu einer Konferenz eingeladen wurde, steht dann drauf, jetzt wird alles ganz neu in der Gemeinde Jesu, wird groß auf den Pauke gehauen, jetzt ist Paradigmenwechsel angesagt, das ist ein Wort von New Age, und heißt, wir wollen jetzt eine attraktive Gemeinde sein, eine imponierende, und wir wollen das darstellen, überzeugen, ja, wollen wir alle. Bleiben wir doch bei dem, was wir sind. Wir sind ganz schwache Leute. Heute wird so furchtbar viel mit dem Mund geplappert. Wissen Sie, das dürfen Fußballmannschaften vor dem Abstieg machen. Oder das dürfen Parteiführer machen, wenn sie die Wahl verloren haben, den Wahlabend. Dürfen sie ganz Riesenworte machen. Sie sind die Sieger und wir sind die Besten und alles. Der Gemeinde Jesu steht es gut an zu sagen, wir sind schwache Leute, was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Wir wollen gar nie uns etwas einbilden. Wenn die Gnade Jesu uns nicht beschirmt, würden wir täglich in die schlimmsten Sünden geraten. Wir leben alle nur von der Bewahrung Jesu. Wir brauchen gar nie den Mund voll nehmen. Und deshalb siegt die Gemeinde Jesu auch nicht durch ihre Modernität und durch ihre Attraktivität und durch ihre Weltoffenheit, sondern der Offenbarung steht drin, es kann sogar eine Gefährdung sein. Und wir sehen ja in der Geschichte der Christen, wie oft das der Gemeinde Jesu zur Gefahr wurde. Wenn man es nur in unserem Jahrhundert nochmal liest, was da alles für Töne gesprochen worden sind, wo man braune Größen angebetet hat. Ein Gemeindeglied hat mir erzählt, die selber jüdischer Abstammung ist, hat gesagt, mein Konfirmator ist mit der SA-Uniform vorbeigelaufen. Ich habe die Wunde in meinem Jugendleben erlitten. Wie oft hat das die Gemeinde Jesu gemeint, sie müsse sich anhängen und mitspringen, weil dort das Leben sei. Was ist denn das, was die Gemeinde Jesu in dieser Welt zu tun hat? Sie trägt die Leidensnachfolge ihres Herrn. Ich weiß noch, wie das mir als junger Menschen schwergefallen ist, dass man auch manches hören muss, obwohl man weiß, es ist nicht wahr. Und ein Freund sagte dann nur, sei doch froh, dass es nicht wahr ist, wäre doch Schlimmeres, wäre wahr. Dann kannst du doch leichter das Böse ertragen, ohne dass du es widersprechen musst. Gemeinde Jesu lebt vom bösen Gerücht und von der Verleumdung, auch da schon in der Urchristengemeinde, weil die Feindschaft gegen Jesus da ist in der Welt. dass die Urchristengemeinde schon so früh unter Nero in die Verfolgung gerissen wurde. Was haben diese kleinen Christenkreise von Rom überhaupt verbrochen? Und dann kommt die Domitianverfolgung, dann ging das ja weiter. Aber wissen Sie, das Schlimmste ist beim Konstantin passiert. Das war schlimmer als alle, Verfolgung war nie schlimm. Wo dieser Konstantin den einen üblen Schritt getan hat, dass er Christengemeinde und Staat in eins gesetzt hat. Das ist das Allerschlimmste, was geschehen konnte. Verfolgung hat nie geschadet. Nicht einmal die, die das Leben verloren haben und die gestorben sind. Wir hatten, ich glaube, es ist ein Jahr her, hier auf der Kanzel einen Asiaten stehen, der in Ostasien ungeheuer viel wirkt, ein Professor. 42 Tage haben sie ihn in Nordkorea festgehalten. Kein Wort hat er darüber verlauten lassen, was da ablief. So stand der Christen der Welt, ist einer der wenigen, der den Nordkoreanern gegenwärtig hilft. Und wie ist er dort behandelt worden als Spion, angeblicher Spion? Und er macht weiter. Das ist der Weg der Gemeinde Jesu in dieser Welt. Und wenn Sie heute einmal wissen, dass etwa in dieser Welt außer der Türkei kein Islamland gibt, wo die Christen nicht schwer bedrängt werden, dann fragen Sie ja, warum ist bei uns so eine Freiheit? Dann wissen Sie, bei uns ist auch eine sehr gehässige Grundstimmung. Oft habe ich Sorge, wenn das einmal losbricht, dieser Christushass. Die Leute, die sich auch von der Kirche betrogen fühlen, ja, unser Geld haben sie gewollt, aber gegeben haben sie uns nichts. Wir wurden enttäuscht. Wie ist das in Russland am Anfang unseres Jahrhunderts losgebrochen? Wie diese Kirchen zerstört wurden? In Indonesien sind einige hundert Kirchen jetzt niedergebrannt und Menschen wurden niedergemetzelt und wir können das von anderen Ländern sagen, von Pakistan, von Bangladesch, in Indien ist der Druck sehr groß unter Hindus, wir kennen es aus buddhistischen Ländern. Was ist der Weg der Gemeinde Jesu, der stille Weg, so wie Jesus, der nicht widerschallt, da er gescholten wurde, der nicht drohte, da er litt. Wir wollen nur beten, dass die Christen jetzt nicht selber zu den Waffen greifen, sondern dass sie still dulden, so wie sie es in Indonesien machen, wo sie in den Ruinen zusammenkommen und für ihre Verfolger beten. Das einzige Machtzeichen, überwinden durch die Kraft des Blutes Jesu und durch das Zeugnis. Durch das Zeugnis der Liebe. Und deshalb ist so wichtig, Gemeinde Jesu, auch wenn sie von der Welt her belächelt wird, was sind schon die Christen? Hinterwäldlerische Leute und dumme Leute, und wie redet man so in der Gesellschaft? Sie können sie erzählen. Johannes wird gezeigt, was Gemeinde Jesu ist. Eine Frau mit der Sonne bekleidet. Sie wissen doch, was die Sonne ist. Die Lebensquelle. Gemeinde Jesu, wie schwach und kümmerlich sie auch ist, das ist ein kleiner Hauskreis mit ein paar Leutchen. Wenn sie in der Kraft des Zeugnisses Jesu bleiben, haben sie einen Einfluss wie die Sonne. Dann strahlt es und alle nehmen ihr Leben davon her. Sie trägt auch eine Krone. Aber es ist keine Krone der Welt, sondern es ist die Krone vom alten Gottesvolk, diese 12-zackige Krone der 12 Stämme. Das wird hier beschrieben. Sie hat den Mond unter ihren Füßen, sie herrscht über diese Welt in aller Stille und Bescheidenheit. Es ist ja gerade schön, wenn man mal zurückblickt und dann hineinschaut, wie das ja war in den großen Erweckungszeiten. Da waren schlichte Leute, denen Gott diese Leuchtkraft geschenkt hat. Und das waren Menschen, die ihr Leben nicht liebten bis in den Tod. Ich liebe mein Leben. Und darum machen wir oft so unheilvolle Kompromisse. Das ist sicher wichtig, dass die Christen nicht korrupt sind. Das Evangelium verraten um gewisser irdischer Vorteile der Welt will. Nein, wir wollen unser Leben nicht lieben bis in den Tod. Macht mit uns, was ihr wollt. Wir sind Leute mit einem Zeugnis, mit einem Wort. Und dann denkt man ja an all die großen Zeugen, die das gemacht haben. Paul Schneider als ein Prediger des Evangeliums in Buchenwald, bis sie ihn totgeschlagen haben, das hinausrief am Ostermorgen, dass Christus die Auferstehung, das Leben ist. Und er kam nicht weit. bis sein Körper zusammengeschlagen war. Das ist ein Bild für uns. Bleibt ihr Zeugen Jesu in der Welt. Ihr werdet doch euch nicht in irgendwelche gottwidrigen Dinge reinziehen lassen. Bleibt doch reine Jesusgemeinde. Ich habe oft Angst gehabt, wird die Gemeinde Jesu das 20. Jahrhundert überleben? Das glauben Sie nicht. Gerade im Westen, wo der Unglaube so massiv voranschreitet. Und wenn man das oft hört in diesen Weihnachtstagen, wie der Hauptkampf sich gegen was richtet? Gegen das Christuszeugnis, dass Jesus geboren ist, da will niemand was davon. Aber ob das der Christus ist, das sei höchst umstritten und unklar, man weiß ja nicht genau. Obwohl es in der ganzen Antike kein Ereignis gibt, das historisch so bezeugt ist, wie das, was Jesus tat, wirkte von seiner Geburt bis zu seiner Auferstehung. Zeugenberichte von allen anderen Ereignissen haben wir nie so viele Zeugenberichte, die so übereinstimmen in allem, was sie tun. Aber das wundert sie doch nicht. Beweisen können sie nichts, beweisen können sie überhaupt nicht. Was können sie beweisen? Philosophen denken darüber nach, ob man überhaupt selber ist. Bin ich oder bin ich nicht? Was können sie beweisen? Das hat noch nie jemand wollen. Aber das Zeugnis ist so eindeutig, dass sie es wissen. Es gibt keinen Grund, all diese Tatsachen der Geburt und vom Leben Jesu in irgendeiner Form in Zweifel zu ziehen. Also, und darum nimmt der Herr seine Gemeinde wohin? Er nimmt seine Gemeinde in die Wüste. Das ist das dritte und letzte, wie man durchkommt. Er nimmt seine Gemeinde in die Wüste. Wir haben keine Garantien, dass Kirchenorganisationen erhalten bleiben. Da sind auch viel zu viel schon zerbrochen. Auch Kirchengebäude werden zerfallen. Titel und Ämter, alles hat keine Bedeutung. Was bleibt, ist das Zeugnis und die Kraft des Blutes Jesu, die bekannt wird. Der Offenbarung wird ihm wieder darauf hingewiesen, das Lamm. Und das Lamm, das ist ja ein Bild vom Opfern her, wo dieses Lamm geschlachtet da lag, das gestorben ist für die Sünde der Menschen. Das wird das Zeichen sein. Wenn Sie nur ein Kapitel weiterlesen, wir tun es jetzt nicht, unsere Zeit ist gleich um. Lesen Sie es für sich nochmal durch, beim Antichristen. Welche Speerspitze hat der Antichrist? Also Christus lästert. Es wurden ihm gegeben Worte der Lästerung. Und da will er das Christusamt, die Göttlichkeit Jesu, seine Erlösungskraft, die will er bekämpfen. Das wird der Kampf sein. Und wenn Sie mich fragen, ich meine immer wieder, dass durch die Jahrhunderte diese antichristlichen Kräfte wirken, auch in unserer Zeit. Wenn der Johannes in seinen Briefen sagt, es sind viele Antichristus jetzt schon da. So war es genau in der Verfolgung von Domitian. Und so hat man es dann gesehen bei Napoleon und viele haben bei Hitler gesagt, so genauso da mit den Wunden und wie das heil wurde. Wir werden es noch einmal sehen und Sie können immer wieder Ihre Korrektur bekommen aus dem Evangelium, gerade aus der Offenbarung, dass Sie wissen und sagen, ich will mich da nicht von meinem Weg abbringen lassen. Das bleibt durch die ganze Geschichte hindurch. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht, dieses Kind. Nein, das wollen wir nicht als unseren Herrn. 2. Thessalonicher Brief sagt Paulus als Kennzeichen des Antichristus, er wird sich setzen an die Stelle Gottes. Er, der doch Mensch ist und vorgeben, er sei Gott. Der moderne Mensch, der sich an die Stelle Gottes setzt und die Normen setzt und die Werte. Wir brauchen uns nicht ängstigen. Im Himmel ist der Sieg fest. Nun ist das Reich und die Kraft und alle, die hat Jesus erworben. Er ist zu Rechten des Vaters. Er vertritt uns, er betet für uns. Sonst können wir diese Gefährdungen gar nicht überstehen. Ihr jungen Leute, vergesst das heute von diesem dritten Feiertag nicht. Nehmt es mit in euer Leben hinein. Prüft die Welt, in die ihr tretet. Es ist eine bezaubernde, wunderbare Welt und eine gewaltige Welt. Aber prüft das, wo sie euch von Jesus trennt. Und wenn der Herr seine Gemeinde in die Wüste lässt, wir wissen nicht, wie lang die Zeit ist, aber es ist gut zu wissen, es ist eine von Gott bestimmte Zeit. Es war immer so, in diesen Verfolgungszeiten ist die Gemeinde immer nur gewachsen, immer nur. So dramatisch, wie es in China geschehen ist, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, gerade in der Kulturrevolution. Explosionsartig multipliziert und diesem scheußlichen Druck der Menschen zerbrochen hat, weil Christus lebt. Nein, wenn die Kirche zur Hure wird und mit der Welt buhlt, zu den Politikern rennt und bei jeder Party dabei sein will und sagt, wir reden alles, was ihr wollt, wir geben unsere ganze Botschaft auf, wenn wir bloß noch bei euch mitmachen dürfen, wenn ihr uns auch noch auf dem Schild erhebt und wenn ihr dafür sorgt, dass der Einzug der Steuer noch funktioniert, dann machen wir alles mit. Das kann nicht sein. Das wird eine Scheidungsfrage sein der Gemeinde Jesu. Nur noch ein kurzes Beispiel. Unsere Vorfahren, Germanen, waren ja wilde Leute und die hatten eine große Verehrung des Heldischen in ihrer Religion. Die beteten die Kämpfer an, waren wilde Kämpfer in der Völkerwanderung. Wie ist denn das passiert, dass diese Germanen Christen wurden? Ich kann immer nur an diese wunderbare Geschichte erzählen, in einem Kriegsgefangenenlager. Waren kappadozische Christen, waren kappadozische Gefangene, die von Germanen bewacht wurden. Und diese kappadozischen Christen haben ihren germanischen Bewachern, die das Heldische verehrten, die gute Kämpfer waren, siegreiche Herren waren, Jesus so bezeugt, das heißt in den Beschreibungen, sie machten ihre Herren zu Brüdern. Das schlichte Evangelium hat die Herzen der Germanen erobert. Und das ist damals unter den Goten so schnell ausgebreitet worden. Der Großvater von dem Bibelübersetzer Wulfila war dabei, bei diesen kappadozischen Christen. Dass wir schon bald Christenverfolgungen haben unter den Gotenstämmen. Die Nachbarvölker haben das nicht zulassen wollen, dass da ein Stamm Jesus verehrt. Da haben diese, man hat sie später Kleingoten genannt, die haben ihren Wohnsitz verlassen und sind nach ins Gebiet von Rumänien gezogen und waren dort. Aber eins haben sie nicht aufgegeben, Zeugen Jesu zu sein. Und ich habe das extra noch einmal nachgelesen, wie es da heißt, in den Beschreibungen. Sie zeigten dort ihren Brüdern, dass deren kreuzgenagelte Heiland stärker ist als die größten Kämpfer dieser Welt. Und wissen Sie, auf welche Stämme sie gewirkt haben? Selbst auf die Hunnen, selbst auf die Vandalen, man kann sagen, slawische, kaukasische, germanische Völker, Burgunder, Langobarden, Alemannen, Bayern, Türen, alle durch die Kleingoten missioniert. Nicht vollständig, da kamen noch andere Einflüsse dazu. Diese kleine Kraft von ganz einfachen, schlichten Christengemeinden, die damals von der Welt gar nicht ernst genommen wurden, brauchen wir nicht, wir brauchen das Lob der Leute, hat damals ganz Europa revolutioniert. Ist mit dieser Frau, die dieses Knäblein gebärt, so wie Kirchenpräsident Betzel meint in seinen Auslegungen, die judenchristliche Gemeinde gemeint, er sagt in seinen Auslegungen, hochinteressant, wenn diese Zeit vorbei ist, wird die judenchristliche Gemeinde wieder kommen. Die erste Christengemeinde war eine judenchristliche, eine messianische. Und der Herr wird sie wiederholen. Sie war in der Wüste versteckt, die lange Zeit. Denn da wird extra unterschieden, wer hat auch noch Teil in der Verfolgung? Die anderen, die auch Gottes Gebote haben und das Zeugnis Jesu. Ja, das ist dann die heidenchristliche Gemeinde, die durch die Jahrhunderte auch ihren Weg durch die Wüste ging. Wüste ist in der Offenbarung immer ein Bild für Völkermeer. Zerstreut im Völkermeer. So wie diese Goten in der großen Völkerwanderung rumkamen und gerade so wurden sie die Missionare. Wir haben in unserer Zeit noch einmal ein ganz eindrückliches Beispiel, wie die Weltmission und Weltevangelisation durch die Welt geht und gleichzeitig ein großes Kämpfen und Ringen ist. Eine unserer Mitarbeiterinnen schrieb aus dem Südsudan, wie sie Weihnachten feiern. Und sie sagt, in diesen ganz dunklen Nächten, in dieser dauernden Lebensgefahr dieser Christengemeinden, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht im Schatten des Todes. Sagt, sie hat noch nie so eindrücklich das gefährt. Nur mit dem Evangelium. Und die Leute wissen, worauf sie ihre Hoffnung setzen. Verfolgt, gejagt, weil der Drache, das Knäblein nicht ertragen kann, aber auf Flügeln getragen. Jochen Klepper sagt, auf adlerstarken Schwingen. Bibelausleger Helmut Frey sagt zu der Stelle, die Flügel Jesu werden der Gemeinde geschenkt und mit diesen starken Flügeln darf sie wirken. Herrlich! Schwache Gemeinde, von der Welt verachtete, nicht ernst genommene Gemeinde, von den großen Verheißungen Jesu beschenkt, das Kind in der Krippe Jesus befähigt sie zu diesem Dienst. Da ist nötig, dass sie mit der Sünde brechen, dass sie mit allem faulen Kompromiss brechen und Jesus über alles lieb haben. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen.